Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 16 des Podcastes Hier auf das lange Suchen. Heute nehme ich euch ein wenig mit, weit über die Grenzen des Bergischen Landes hinaus, in die Eifel. Wir waren in Monschau. Wir haben dieses kleine mittelalterliche Tuchmacherstädtchen mit seinen malerischen Fachwerkhäusern an den Ufern der Ruhr erkundet, haben die Umgebung mit wundervoller Natur erlebt und haben noch das eine oder andere Museum erkundet. Wie immer findet ihr mehr rund um diese Podcast-Folge auf daslangesuchen.de/Folge16. Und nun viel Spaß! Meine Heimat ist die Grenze zwischen Bergischem Land und Rheinland. Dort bin ich zu Hause, dort bin ich unterwegs. Zu Fuß, beim Wandern, sportlich mit dem Rad, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, neugierig mit den Kids, immer wieder auf der langen Suche nach neuen und spannenden Orten und Begegnungen. Seid dabei und begleitet mich ein Stück hier in meinem Podcast Das lange Suchen. Monschau ist ein relativ kleiner Ort in der Westeifel, rund 90 Kilometer westlich von Köln und 40 Kilometer südlich von Aachen. Ursprung von Monschau ist eine kleine mittelalterliche Tuchmacherstadt, deren Fachwerkhäuschen sich malerisch im Tal der Ruhr beisammendrängen. Daher ist Monschau mit diesen mittelalterlichen Fachwerkhäusern ein wahrer Touristenmagnet. Die Innenstadt ist autofrei und lädt damit zum Erkunden zu Fuß ein. In engen, winkligen Gassen verstecken sich kleine Galerien, Kunsthandwerke und winzige Boutiquen. Es gibt aber auch durchaus einige kulinarische Angebote. Direkt in fußläufiger Nähe zur Innenstadt befinden sich mehrere kostenpflichtige Parkflächen bzw. Parkhäuser. Allerdings sind auch diese an Wochenenden schnell überlaufen. Wir konnten allerdings am Gebäudekomplex des Handwerkermarktes Burgau für ungefähr 4 Euro am Tag parken. Zu diesem Gebäudekomplex erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sind wir von da aus erstmal ein Stückchen entlang der Ruhr in die Altstadt gewandert oder gelaufen. Dabei kommt man an einem ein oder anderen Lädchen vorbei, das unser Interesse bannte. Vor allem dann, wenn es nicht nur für diese Art von Touristenorten, wie Monschau es letzten Endes auch ist, diese typischen Souvenirs anbietet, sondern es gibt auch durchaus den ein oder anderen Laden mit dazwischen, die wirklich tolle handwerklich gefertigte Stücke anbieten. Es ist auch ein Antiquariat mit dazwischen gewesen. Auf jeden Fall total spannend, das auf jeden Fall mal zu erkunden. Ab dem zentral gelegenen Marktplatz folgten wir dann aber ein Stückchen dem Eifelsteig, ein kleines Stückchen bergauf, bis zu einem ehemaligen Turm der Stadtbefestigung. Von diesem Turm stehen nur noch die Mauerstümpfe, aber von dort aus, da steht auch eine kleine Bank auf diesem Mauerstumpf, von dort aus, dank der Lage am Berghang, ergibt sich ein wirklich toller Blick auf Monschau. Die Burg Monschau auf der einen Seite und die Burgruine Haller auf der anderen Seite des Tals sind auf jeden Fall ein tolles Panorama. Man kann einen Blick auf den Rahmenberg, wo ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzähle, werfen und sieht den Ort mit den malerischen Häusern vor sich im Tal der Ruhr liegen. Nachdem wir das Panorama eine Weile genossen haben, wenden wir uns wieder zurück in Richtung Tal auf dem Weg, den wir hier hochgelaufen sind und gehen hinunter nach Monschau und folgen oder lassen uns ein bisschen durch die Altstadt treiben, entdecken einen Wegweiser Richtung Panoramaweg und dieser Panoramaweg führt hinauf zur Burgruine Halle. Für diesen Weg sollte man allerdings ein bisschen trittsicher sein und sollte auch keine Höhenangst haben. Teilweise ist der Weg talseitig nämlich nicht gesichert, aber durchaus ausreichend breit, um dort sicher vorwärts zu kommen. Allerdings ist es auf der einen Seite des Weges wirklich steil und geht über so mehrere Terrassenstufen tief ins Tal hinunter. Trittsicher sollte man da also schon sein. Dafür wird man wieder mit einem tollen Blick über die Dächer von Monschau belohnt. Und der Hang bzw. Hügel, auf dem man dort steht, der ist so terrassenförmig angelegt. Und diese Terrassen, die dort angelegt werden, daher hat der Berg Rahmenberg auch seinen Namen, wurden früher von den Tuchmachern in Monschau genutzt, um gefärbte Stoffe dort auf Rahmen gespannt wieder trocknen zu lassen. Bei der Steilheit des Geländes durchaus beeindruckend, wenn man sich vorstellt, wie die Tuchmacher dort zum Teil schwer mit Stoffballen bepackt sich auf den Weg gemacht haben, um dort ihre Rahmen aufzustellen und ihre Stoffe aufzuspannen und dort trocknen zu lassen. Für uns bietet sich da natürlich wieder der traumhafte Blick über das Tal der Ruhr mit dem beschaulichen Ort Monschau im Tal. Wir folgen dem Panoramaweg noch ein Stückchen weiter bis zur Burgruine Haller. Wobei von dieser Burgruine ist nichts großartig Begehbares mit dabei. Man kann nur unterhalb ein bisschen, unterhalb dieses, ich weiß nicht, Turms, Bergfrieds oder was es sein sollte oder was es mal gewesen ist, von dem letzten Endes nur noch einige Mauern dort stehen. Aber auch da immer wieder faszinierend der Ausblick auf Monschau hinunter mit der historischen Burgruine im Hintergrund. Ich finde es immer wieder spannend. Von der Burgruine Halle aus führt der Weg über einige Treppen, Stufen und schmale Pfade wieder hinunter nach Monschau. Dort unten im Ort angekommen, erblicken wir relativ schnell eines der weiteren Highlights in Monschau. Und zwar das Rote Haus Monschau. Dieses Rote Haus Monschau ist ein ehemaliges Tuchmacherhaus, das von einem Tuchmacher und Kaufmann als Wohn- und Geschäftshaus um 1752 erbaut wurde. Es ist von weitem auszumachen, denn schon der Name sagt es, Rotes Haus. Es ist relativ knallrot gestrichen, sodass es kaum zu verfehlen ist. Dieses Haus beherbergt ein Museum und ist nahezu vollständig zeitgenössisch eingerichtet, sodass sich dort ein wirklich guter Blick in das Leben der Tuchmacherfamilie bietet. Fasziniert war ich von dem Blick in das Herrenzimmer. Die Wandtapete in diesem Raum ist mit einem illusionistischen Bilderkabinett bemalt. Das heißt, die Bilder und Rahmen sind vollständig auf die Tapete gemalt. Es gibt keine Holzrahmen oder gemalten Bilder dort, sondern die an die Wand gehängt sind, sondern die Bilder sind tatsächlich wirklich auf die Wand gemalt und der Rahmen inklusive dem Schattenwurf dreidimensional auf die Wand gezeichnet. Auf den ersten Blick in diesem Raum hat man tatsächlich den Eindruck echter Bilder, die dort hängen. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich diese optische Täuschung. Es gibt viele weitere Zimmer, Wohnzimmer, Speisesaal. Die Küche kann besucht werden. Die Küche auch wieder total faszinierend. Sie hat einen direkten Zugang zur Ruhr, direkt über eine Bodenklappe, wo man früher Fische direkt im Flusswasser halten konnte, beziehungsweise im Wasser des Bachlaufes. Imposant ist in diesem gesamten Gebäude auch das Haupttreppenhaus. Dieses Treppenhaus ist eine wirklich einzigartige, freitragende Wendeltreppe aus Holz, die das Gebäude über insgesamt 3 Etagen erschließt. Die gesamte Holzkonstruktion ist dabei mit aufwendigen Schnitzarbeiten verziert, die auch wieder immer wieder einzelne Motive aus dem Tuchmacherleben zeigen. Wirklich beeindruckend dieses handwerkliche Meisterstück. Der Besuch des Roten Hauses lohnt sich auf jeden Fall, zumal auch der Eintrittspreis durchaus fair ist. Wir haben pro Erwachsenen 3 Euro bezahlt, Kinder und Jugendliche sind frei. Es kann sein, dass das die Preise waren, die aufgrund der Einschränkungen hinsichtlich Corona gelten. Schaut einfach da auf der entsprechenden Webseite einfach mal vorbei, wie die Preise aktuell sind. Aber aus unserer Sicht, der Besuch lohnt sich. Nach dem Roten Haus zog es uns dann auch langsam schon wieder zurück in Richtung Auto. Allerdings auch, weil wir noch die Glashütte im Handwerkermarkt besichtigen wollten. Das ist dieser Gebäudekomplex an dem Parkplatz Burgau. Dort sind einige kleinere Kunsthandwerker, die in diesem Handwerkermarkt untergekommen sind. Beispielsweise ein Krippenbauer und natürlich die Glasmanufaktur, die sich dort befindet, mit der Schaubläserei. Die wollten wir uns dann auch anschauen, diese Glasbläserei. Allerdings war da gerade eine Reisebusgruppe drin unterwegs. Und so durchstromerten wir diesen Gebäudekomplex noch ein wenig. Dort gibt es beispielsweise auch noch den Modellbaupark Eisenbahnhaus und eine Indoor-Sandskulpturen-Ausstellung. Diese reizten uns dann nicht ganz so sehr, weil alleine schon so diese äußere Aufmachung so ein bisschen an so eine Touristenfalle erinnerten. Also, vielleicht hier ein kurzer Exkurs. Meine Meinung zu Touristenfallen. Vielleicht tue ich da auch den spezifischen Locations jetzt recht. Aber manche Dinge gibt es einfach, die triggern mich einfach so ein bisschen in Richtung Touristenfalle. Gerade wenn die Örtlichkeit einen bestimmten Eindruck vermittelt. Irgendwie so in 1950er, 60er, 70er Jahren gebaut und damals auch sicher liebevoll hergerichtet, aber dann lange Zeit einfach sich selbst überlassen. Zum Teil inzwischen mit einer dicken Staubschicht und einer historischen Patina. Macht einfach manchmal so den Eindruck, dass man da in der Zeit stehen geblieben ist, was tatsächlich ja auch oft der Fall ist. So auch nicht nur jetzt hier in Monschau, da in diesem Handwerkermarkt. Ich erinnere mich da so an bestimmte Sachen, so am Drachenfels oder so, die auch einfach diesen Eindruck machen. Einfach so, wo man in der Vergangenheit irgendwann mal wahrscheinlich das Ganze als Familienunternehmen, Familienbetrieb gegründet hat, dann eine Generation letzten Endes ausgeschieden ist, heute so die erste Nachkommenschaft oder die Nachfolgegeneration in diesem Familienunternehmen wahrscheinlich finanziell relativ angeschlagen, mit dem Rücken zur Wand steht oder aber nicht investieren möchte. Versucht dann darin mit allerlei überteuertem Nippes einfach Zusatzgeschäfte zu generieren. Das heißt, man hat fast überall dann ein annähernd identisches Angebot an Plastikkram, irgendwas an blinkendem oder mit irgendwelchen Kunststeinen oder sowas. Also ich glaube, ihr wisst schon, was ich so ganz grob meine. Versucht man sich letzten Endes über dieses Zusatzgeschäft so ein bisschen über Wasser zu halten. Was ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt ist, die Bestrebung da weiterzumachen. Aber wenn dann nebendran noch so oft so ein kleines Restaurant ist, das kulinarische Highlights auf der vergibten Speisekarte, bei denen ich mich manchmal sogar wundere, dass nicht noch D-Mark-Preise drauf ausgewiesen sind und damit als so ein bisschen als Überbleibsel aus der Zeit gefallen zu sein. Aber wo dann tatsächlich noch so Sachen, so Spezialitäten wie Toast Hawaii, Würstchen im Schlafrock, Spargel mit Kochschinken und Soße Hollandaise angeboten werden. Der Spargel am besten dann nachher, wenn man so auf die Teller der Gäste so, schaut, wahrscheinlich noch aus dem Glas kommt. Und die ganze Location einfach nicht retro-cool und einladend daherkommt, sondern wirklich eher wirkt, als hätte man diese Location aus längst vergangenen Zeiten einfach nicht verändert und wahrscheinlich der Spargel aus dem Glas noch aus den 90ern stammt oder 80ern stammt. Das triggert mich einfach so immer so ein bisschen dahingehend, dass man so den Eindruck von Touristenfallen hat. Und da hat man halt so bei dem ein oder anderen Angebot in diesem Handwerkermarkt beziehungsweise in der Glas, also in diesem Gebäudekomplex, Handwerkermarkt Bergau, irgendwie so den Eindruck. Das Gebäude an sich, finde ich, ist super spannend. Scheint irgendwie ein ehemaliger Industriebau zu sein, der dort entsprechend anderweitig für dieses Touristenangebot genutzt wird. Da ist beispielsweise aber auch so das Erlebnismuseum Lernort Natur mit drin in Monschau. Das ist ein relativ kleines Museum, kleine Ausstellung mit Tierpräparaten aus der heimischen Tierwelt. Aber das Besondere ist, dass man hier wirklich die Ausstellungsstücke anfassen darf und sogar anfassen soll. Wie wir da drin waren, hat sich nicht oder war nicht wirklich viel los, auch der Corona-Situation geschuldet. Und der Museumsbearbeiter oder Mitarbeiter gesellte sich uns dann zu uns und zeigte und erklärte unseren Kids, aber auch uns Eltern, sehr, sehr viele Details zu den ausgestellten Tieren. Also sind halt Tierpräparate, die auch professionell präpariert sind und dort auch tatsächlich richtig angefasst werden dürfen. Dieser Mitarbeiter zeigt uns natürlich auch einige Details und so konnten wir natürlich dann auch feststellen, worin sich beispielsweise das Gefieder von so einer lautlos fliegenden Eule oder Käuzchen beispielsweise unterscheidet von zum Beispiel einer Möwe oder einer Amsel. Es gibt Wildschweine dort, die man dort auch einfach mal anfassen kann, Frischlinge, bis hin zu einigen ausgefallenen Tieren, die man dort tatsächlich auch anfassen darf. Natürlich alles nur in ausgestopfter bzw. präparierter Form. Abgerundet wird dann dieses Erlebnismuseum von mehreren Spiel- und Rätselstationen, an denen man sein eigenes Tierwissen auch so ein bisschen gegeneinander spielerisch testen kann. Und somit fanden wir dann die 11,50 € an dieser Stelle, die wir dort für die Familienkarte bezahlt haben, tatsächlich auch als wirklich gut und fair angelegtes Geld und würden das auch wahrscheinlich nochmal besuchen. Nach dem Naturerlebnismuseum zog es uns dann endlich in die Glashütte Monschau. Es war eigentlich eines unserer Hauptziele dann in Monschau. Dort in dieser Glashütte werden tatsächlich noch handwerklich Gegenstände aus Glas von geschickten Glasbläsern gefertigt. Und in dieser Glashütte gibt es einen Schaubereich, in dem man tatsächlich den Glasbläsern bei ihrem Werk zuschauen kann. Das heißt, vor einem großen Glasofen befindet sich dort eine kleine Arbeitsbühne, auf der die Glasbläser verschiedenste Gegenstände herstellten. Während wir da fasziniert zugeschaut haben, sind unter anderem ein Hahn, ein Pinguin, eine große Vase und ein kleiner Schwan gefertigt worden. Der Ofen dabei wirkt wirklich wie ein Höllenfeuer und strahlt eine unglaubliche Hitze bis in die Publikumsränge hinaus aus, gerade wenn dann vorne die Klappe geöffnet wird und in dieser Glut tatsächlich dann Sand, Pottasche und Glas bzw. Kalk, also Sand, Pottasche und Kalk zu einer zähen glühenden Einheit, dem Glas, verschmolzen werden. Der Glasbläser fischt dann mit schnellen Handgriffen und einem langen Glasblasrohr Glasklumpen aus dem Ofen, arbeitet dort Mineralsalze für die Farbgebung des Glases in diesen heißen Glasklumpen ein und durch Blasen ziehen und kneifen an entsprechenden Stellen von dem Glas, bringt der Glasbläser dann diese glühende heiße Masse in Form und es ist einfach unglaublich zu beobachten und faszinierend, wenn aus dieser unförmigen weichen Masse letzten Endes ein filigranes und zerbrechliches Kunstwerk wird. Normalerweise kostet diese Glashütte 2,50 € für Erwachsene Eintritt, Kinder 2,20 €, ist aber im Rahmen der Corona-Zeit frei gewesen, wie es jetzt natürlich aktuell aussieht. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber schaut da einfach mal auf der Webseite vorbei, ist bei uns hier im Blog irgendwo auch verlinkt. Ansonsten geht einfach vor Ort. Das Geld ist auch tatsächlich gut angelegt. Zu dieser Glashütte gehört dann natürlich auch ein großer Verkaufs- und Ausstellungsbereich, der natürlich auch dann nochmal einen Einblick gibt, was alles insgesamt dort gefertigt wird. Es war auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, das zu sehen und auch diese Hitze, die dort in diesem Arbeitsumfeld entsteht, auch wirklich spüren zu können. Unser Fazit zu Monschau ist ein bisschen durchwachsen. Natürlich, Monschau so selber ist ein wirklich kleines, niedliches Städtchen in der Havel, so wie es uns auch wirklich gefällt, auch dort einfach einen solchen Ort zu erkunden. Es gibt viele kleine Geschäfte, auch viel mit tatsächlichem Handwerk verbunden. Inmitten der Altstadt fühlt es sich aber tatsächlich, obwohl relativ wenig los war, nicht zuletzt der gesamte Corona-Situation war halt relativ wenig los. Aber tatsächlich so mitten der Altstadt war es ein wenig, zumindest für unseren Geschmack, überlaufen. Aber so außerhalb der Hauptstraßen dort konnte man durchaus auch ruhige Orte und Plätze finden. In den Museen durften wir leider nicht fotografieren, deswegen kann ich euch davon auch gerade von der Glasbläserei keine Bilder zeigen. Aber wir wollen definitiv auch nochmal nach Monschau und dort beispielsweise die Senfmühle, für die Monschau ja eigentlich auch berühmt ist, anschauen. Was haben wir an unserem Tag hier mit dem Spaziergang rund um Monschau nicht geschafft? Alles in allem wirklich klasse und auf jeden Fall würden wir auch so definitiv nochmal dort vorbeifahren und uns die gesamte Stadt nochmal anschauen. Sicher gibt es noch die eine oder andere Ecke, die es zu entdecken gibt. Und beispielsweise neben der Senfmühle gibt es noch die Burg Monschau, die allerdings aufgrund der Gesamtsituation rund um Corona zu unserem Zeitpunkt des Besuches geschlossen hatte, sodass wir auch gar nicht da hochgelaufen sind. Aber vielleicht ergibt sich da in Zukunft ja nochmal die Gelegenheit. Langsam kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Folge. Freut mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Besucht mich auch auf meinem Blog unter daslangesuchen.de oder folgt mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich jeweils ebenfalls als das lange Suchen. Euer Feedback in Form von Kommentaren oder per E-Mail an podcast@daslangesuchen.de helfen mir, dieses Format für euch weiterzuentwickeln. Wenn es euch gefallen hat, teilt es und erzählt es weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Wie immer findet ihr weitere Informationen rund um diese Podcast-Folge und vielleicht habt ihr euch ja ein bisschen inspirieren lassen von unserem Ausflug nach Monschau und reist auch selber dort mal hin und genießt die Zeit dort. Ich in jedem Fall bin jetzt für heute raus und würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut, ciao.